HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Keine Minister, ein zurückgetretener Kurzzeitministerpräsident. Politisches Chaos in Thüringen.
Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Wir müssen uns wieder umentscheiden.
Wer Herrn Ramelow als Kandidaten der Linken zum Ministerpräsidenten wählt, verstößt gegen die Beschlüsse der CDU.
Ja, natürlich gilt offiziell weiter der Beschluss, dass man mit der Linken nicht zusammenarbeiten will. Aber ich glaube, inoffiziell hoffen hier auch viele in der CDU, dass man heute hier eine Lösung findet.
Die CDU hat immer gesagt, dass wir als Partei nicht Bodo Ramelow oder als Fraktion Bodo Ramelow mitwählen können. Und dabei bleiben wir.
Ich glaube, wir haben was falsch gemacht.
Nach der Landtagswahl haben wir eigentlich nur Taktierereien nach links und nach rechts gesehen. Das hat zu all dem geführt, dass die Union jetzt bei 12-13% liegt.
Das Signal, was von Thüringen ausgegangen ist, ist kein gutes Signal.
Aber ich glaube, wir können heute davon ausgehen, dass es zumindest im dritten Wahlgang, wo ja eine relative Mehrheit ausreicht, doch zu einer wirksamen Wahl eines neuen Ministerpräsidenten kommen wird.
Naja, ich denke, Sie stehen eigentlich in der Pflicht dazu, da was wieder gerade zu biegen, was Sie alle zusammen vermasselt haben bei der letzten Wahl.
Okay, okay, versteh.
Heute hat die Republik die neue Folge eines Politkrimis erlebt. Und wäre das alles eine fiktive Geschichte gewesen, dann hätte ich längst gesagt, dieser Autor übertreibt maßlos. Spätestens als gestern auch noch die Meldung kam, dass das Coronavirus im Thüringer Landtag verbreitet sein könnte und die Wahl des Ministerpräsidenten vielleicht sogar schon wieder verschoben werden müsste. Das war zum Glück falscher Alarm. 3 Wahlgänge hat es gebraucht, bis Bodo Ramelow dann schlussendlich gewählt wurde. Er legte seinen Amtseid ab und verweigerte seinem Kontrahenten Björn Höcke von der AfD demonstrativ den Handschlag. Ist damit nun die Schande von Erfurt abgehakt oder bleiben nach diesem Drama Narben auf der Demokratie? Darüber wollen wir heute nachdenken unter dem Titel »Wählen, bis es passt«. Demokratieversuche in Thüringen. Schauen wir erstmal auf den Tag heute. Wolfgang Henschel schildert den entscheidenden Wahlgang.
Im dritten Wahlgang trat AfD-Fraktionschef Björn Höcke nicht mehr an. Damit war Bodo Ramelow von der Linken der einzige Kandidat. Die Thüringer Verfassung sieht vor, dass in einem dritten Wahlgang der gewählt ist, der die meisten Stimmen erhält. Linke, SPD und Grüne kommen im Thüringer Landtag zusammen auf 42 Stimmen. Landtagspräsidentin Birgit Keller verkündete nach der Wahl das Ergebnis.
Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD und Bündnis 90 Die Grüne in Drucksache 7-340 Abgeordneter Bodo Ramelow entfielen Ja-Stimmen 42, Nein-Stimmen 23, Enthaltung 20. Damit hat Herr Abgeordneter Bodo Ramelow die meisten Stimmen erhalten. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Ramelow, nehmen Sie die Wahl an?
Ja.
Dann darf ich Ihnen gratulieren.
Offenbar hatten die Abgeordneten von Linke, SPD und Grünen geschlossen für ihren Kandidaten Bodo Ramelow gestimmt. In geheimer Wahl. Die 20 Enthaltungen kamen wohl von der CDU. Die Nein-Stimmen offenbar von der AfD und möglicherweise von einem Abgeordneten der Union. Die FDP beteiligte sich nicht an der Abstimmung. Nach der Wahl wurde Ramelow als Ministerpräsident vereidigt.
Ich schwöre. Dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen.
Dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen.
Bei den Gratulationen nach der Vereidigung verweigerte Ramelow AfD-Fraktionschef Höcke den Handschlag. Ramelow begründete das mit dem Verhalten der AfD bei der letzten Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar. Damals hatte die AfD ihrem eigenen Kandidaten keine einzige Stimme gegeben, stattdessen aber geschlossen für den FDP-Politiker Kemmerich votiert.
Wer dann in jede Kamera sagt, man habe Herrn Kemmerich eine Falle gestellt, man habe Herrn Kemmerich auf eine Leimroute geschickt, wer so über die Wahl eines Verfassungsorgans spricht, der hat etwas zu klären. Und wenn Herr Höcke das in seiner Fraktion klärt und wenn ich deutlich vernehmen kann, dass die Demokratie im Vordergrund steht, dann bin ich bereit, auch Ihnen, Herr Höcke, die Hand zu geben, aber erst dann.
Ramelow dankte der Thüringer CDU, sie habe es in einer schwierigen Situation möglich gemacht, einen Weg der Zusammenarbeit zu finden. Linke, SPD, Grüne und CDU haben einen sogenannten Stabilitätsmechanismus vereinbart, der vorsieht, dass die 4 Parteien zeitlich begrenzt und projektbezogen zusammenarbeiten. Die Bundes-CDU hatte eine mögliche Kooperation zwischen Union und Rot-Rot-Grün kritisiert. Ramelow sprach hier von einer Vielzahl von Einmischungen von außen.
Ich glaube, glaube, es wäre gut, wenn man in der Bundesrepublik Deutschland im 30. Jahr der deutschen Einheit versteht, dass die Bonner Republik nicht mehr existiert, sondern die Chance der deutschen Einheit, die die Bürgerinnen und Bürger der DDR sich erkämpft haben. Und ja, auch die Chance, sich mit einem System auseinanderzusetzen, das totalitär den Menschen die Freiheiten genommen hat, zu atmen oder den eigenen Weg zu gehen. Dieses System ist von den Menschen überwunden worden.
Anschließend ernannte Ramelow die Minister seines neuen Kabinetts. Die Ressortchefs wurden ebenfalls vereidigt. Die Übergangsregierung aus Linken, SPD und Grünen soll zunächst ein gutes Jahr im Amt bleiben. Für April kommenden Jahres sind Neuwahlen geplant. Bis dahin will Rot-Rot-Grün mit der CDU und vielleicht auch der FDP wichtige Projekte wie den Landeshaushalt umsetzen.
Wer kann uns die komplizierte Lage in Thüringen genauer erklären? Der Autor Sergej Lochthofen war viele Jahre Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen Zeitung und er war heute Nachmittag auch im Plenarsaal in Erfurt und hat sich das Schauspiel mit eigenen Augen angesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus Erfurt.
Wie haben Sie die Lage im Landtag heute erlebt, als Sie dabei waren?
Naja, der Landtag war schon ein bisschen anders. Auf den Gängen war es sehr nervig und nervös, aber es gab nicht die üblichen Gerüchte, was passiert in den nächsten 10 Minuten oder was passiert nach der ersten Wahl. Also es war sehr verhalten, so richtig einen Durchblick hatten alle nicht mehr und waren noch verschreckt von der letzten Wahl, wo ja alles schiefgelaufen war und hinterher dieses Chaos herrscht und seitdem Thüringen dummerweise, dieses schöne Land, ja eine sehr schlechte Stimmung verbreitet nach außen. Also man ist froh, als dann der Stein gefallen war und das Ganze durch ist, wenn es auch nur eine Interimslösung ist.
Eigentlich hoffte Bodo Ramelow darauf, dass ihn 4 Abgeordnete der CDU mitwählen, trotz des Kooperationsverbotes von der Bundespartei. Aber dann hat er überraschend erklärt heute Morgen, er hätte sich von dieser Zusage entbunden. Eine Zusage, die es ja offiziell auch gar nicht gab. Hatte er Angst, dass es die CDU noch mehr in die Enge treibt oder was sollte das?
Das ist der eine Punkt. Man braucht diese CDU, auch wenn sie großes Interesse hat, dass keine schnellen Neuwahlen stattfinden, was im Übrigen die Mehrheit der Bevölkerung gerne hätte. Die CDU will Zeit gewinnen, weil sie ziemlich am Boden ist und möglicherweise noch weiter abgerutscht ist nach diesen letzten 4 Wochen. Also Ramelow hat kein Interesse, dass die völlig handlungsunfähig wird und zerrissen wird zwischen Berlin und Erfurt. Aber es kam ja auch was Neues dazu. Der Rechtsaußenmann Höcke, ein Import aus Hessen, sollte man an dieser Stelle nicht vergessen.
Wir wissen es ja.
Ja, es muss schon sein. Also die Ursprünge dieser Dinge müssen wir ja sehen. Herr Gauland und die anderen sind ja alle von einer Ecke gekommen.
Wir sind schuld, okay.
Also das muss ich schon als Thüringer sagen. Also sind so Wessis so im Prinzip, die uns hier die Schere rein bescheren. Der hatte seine Kandidatur erklärt und damit hat sich die Situation wieder verändert. Wir müssen ja sehen, selbst beim dritten Wahlgang, wenn die CDU geschlossen noch einmal mit der AfD gestimmt hätte, hätte sie mehr Stimmen als Rot-Rot-Grün gehabt. Eine Stimme zumindest mehr. Und da eine auch gewechselt ist am Ende, war das bestimmt auch ein Risiko, was man da eingehen musste. Insofern hat der Ramelow umgeschaltet und scheinbar hat die CDU da auch vernünftig mitgespielt.
Also Neuwahlen soll es erst in einem Jahr geben, aber Ramelow fehlt ja die Mehrheit. Wie will er denn nun regieren? Ist das Problem nicht nur vertagt?
Naja, sie haben heute Vormittag, noch bevor diese Wahlen angesetzt wurden, sind mit der CDU nochmal zusammengesessen und haben so die Schwerpunkte, die für das nächste Jahr wichtig sind, also ein Haushalt, damit einfach die Kommunen und alle anderen auch Geld bekommen, damit in die Schulen investiert werden kann, damit das Waldsterben, wir haben in Thüringen ja einen sehr heißen Sommer gehabt, wie bei Ihnen auch, und haben Probleme damit. Wir müssen mehr Polizisten einstellen, all die Dinge, die eigentlich jede Regierung hätte machen müssen, egal welche Farbe sie hat, dass man das eventuell ganz sachlich miteinander regeln kann. Das geht sicherlich auch in Form einer Minderheitsregierung, aber es bleibt natürlich eine Krücke und es wird nervig.
Denn Sie haben jetzt einen Stabilitätsmechanismus vereinbart. Ist das nur ein anderes Wort für Duldung? Eigentlich ist es doch dasselbe, oder? Und Duldung darf nicht sein, es ist jetzt nur ein, weil das böse Wort nicht fallen darf, oder?
Sie haben vollkommen recht. Die arme CDU, die hier gar nicht mehr wusste, so kopflos war und dann am Ende die Abgeordneten noch in einem Tunnel sich befanden. Sie wussten gar nicht mehr, was draußen passiert, was die Leute reden, was letztlich auch in ihren Wahlkreisen passiert. Dann kamen diese Schläge aus Berlin. Dort hat man ja auch große Schwierigkeiten, seitdem es in Thüringen eine solche Wahl gegeben hat, überhaupt wieder eine Linie zu finden. In dieser Situation jetzt das Prinzip zu klären, also ist es nicht so, dass die Linke unter Ramelow in Thüringen eine Partei ist, die stärker in die Mitte hineindrückt, das heißt also eine SPD, wie sie vor Hartz IV bestanden hat, und ist auf der anderen Seite nicht die AfD eine NPD 2.0, das heißt eine völlig radikale, am Rand sich bewegende Partei. Das ist sicherlich so, das Empfinden hier in Thüringen von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung. Aber das wird in Berlin so nicht verstanden, weil dort natürlich die alten Schemata aus der alten Bundesrepublik noch greifen. Links heißt Feind.
Jetzt sind die neuen Minister benannt. Ist eigentlich in den letzten 4 Wochen viel liegen geblieben?
Ja, also ich glaube, es sind schon Millionen nicht geflossen. Es sind ja viele Dinge, wo einfach schnelle Entscheidungen notwendig sind, wo auch Gelder da sind, die einfach nicht gehen. Und das ist dann, diese Verzögerungen führen ja auch dazu, dass Arbeitsplätze nicht sicher sind, dass die ganze Entwicklung in die Zukunft nicht so funktioniert. Man war ja auch zum Beispiel im Bundesrat nicht vertreten. Das heißt, Thüringen konnte mit seinen 4 Stimmen nichts machen. Da sind auch Entscheidungen getroffen worden. Da ging es auch um Geld. Also wenn man an einem großen Tisch sitzt, auf dem ein großer Kuchen steht und alle anderen greifen zu und du musst nur zuschauen, dir läuft das Wasser im Mund zusammen, das ist ein schlechter Zustand. Das heißt, schon diese Zwischenzeit hat Thüringen schwer geschadet, auch wirtschaftlich und was auch die Wirtschaft, die Arbeitswelt anbetrifft.
Welche Bedeutung hat diese Entwicklung über Thüringen hinaus, was wir da jetzt erlebt haben in den letzten 4 Wochen?
Ja, ich glaube, im Westen wird das noch nicht so richtig gesehen und verstanden. Die Wähler in Osten, die AfD wählen, wählen gerade die alte Bundesrepublik ab. Das heißt, vor 30 Jahren stand man an der Tür bei einem sehr erfolgreichen, wohlhabenden Land. Das Modell Deutschland strahlte weit aus, nicht nur in die DDR, sondern darüber hinaus. Man wollte Teil dessen werden. Jetzt sind es just die Leute im Osten, die in der Zwischenzeit immer noch alimentiert werden. Das heißt, wir ernähren uns ja nach wie vor nicht selbst, auch wenn die Leute hart arbeiten hier. Es braucht immer noch viele Milliarden aus dem Gesamttopf, aus dem Deutschen. Diese Leute gehen daran, dieses erfolgreiche, tolerante, weltweit anerkannte wirtschaftliche Modell Bundesrepublik zu zerlegen. Mit Hilfe einer radikalen Partei. Ich, wie gesagt, würde sagen, das ist nicht eine AfD, sondern ein 2.0 NPD. Das heißt, die Bundesrepublik verändert sich und die Westdeutschen schauen zu. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert.
Manch einer im Westen staunt jetzt vielleicht, dieses kleine Thüringen mit den 2 Millionen gefährdet unseren ganzen Staat.
Da schauen Sie sich mal die CDU an, wie ihre schwellende Krise plötzlich sozusagen ausgebrochen ist. Die suchen jetzt einen Vorsitzenden, da wissen wir gar nicht, was da passiert. Ein Riss geht auch durch diese Partei. Wir sehen den Riss der CDU. Und wir sehen natürlich, dass die Parteien, die sehr erfolgreich 40 Jahre lang Bundesrepublik mit großer Zuverlässigkeit aufgebaut haben, dass die an den Rand gedrängt und fast keine Rolle mehr spielen. Das kann eigentlich nicht die Entwicklung sein. Und ich nehme das auch nicht so gelassen hin, wenn jemand sagt, ja, jetzt sind sie eben 6 oder 8 Parteien im Bundestag. Dies ist Unsinn. Wir brauchen nur, um uns herumzuschauen. In Belgien hat man jahrelang zum Teil keine Regierung mehr. Das ist nicht gut. Das kann doch niemand da sagen, dass das wunderbar ist.
Sergei Lochthofen, der ehemalige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Herzlichen Dank. Und auch literarisch bleiben wir heute in Thüringen. Genauer gesagt, wir gehen auf die Wartburg. Dort spielt der Roman Krieger, der Sänger von Robert Löhr. 6 Sänger und Dichter treffen sich dort im Jahre 1206 auf Einladung des Landgrafen von Thüringen. Darunter Walter von der Vogelweide und Wolfgang von Eschenbach. Bald nach der Ankunft kommt es zum Streit zwischen dem thüringischen Kanzler und Schreiber Heinrich von Weißensee und seinem Kollegen Heinrich von Ofterdingen.
Ihr überschätzt euer Talent maßlos, Heinrich von Ofterdingen. Aber täuscht euch nicht. Eure derben Verse eignen sich vielleicht hervorragend dazu, um im Takt das Korn zu dreschen. Aber auf dieser hoheitlichen Bühne werdet ihr mit eurem Liedgut eine klägliche Figur abgeben. Mit hängendem Kopf werdet ihr die Wartburg wieder verlassen. Lächerlich, wer sollte mich denn übertreffen? Ich und jeder andere dieser Männer, antwortete der Schreiber und wies in die Runde. Ihr mit eurer höfischen Langeweile, Wolf mit seinen frömmelnden Plagiaten aus Frankreich, Walter mit seinem Gesäusel von Linden und geknicktem Gras, Tanderadei? Ich habe meine Zweifel. Finden wir es heraus. Nutzen wir diese einmalige Zusammenkunft für einen Wettstreit unter uns, den Besten zu ermitteln. Ein hervorragender Einfall. Wer ist der Schiedsrichter? Der Schreiber legte eine Hand auf die Schulter des blinden Reinmar. Ich schlage unseren Primus inter pares vor, Meister Reinmar, der älteste und weiseste von uns. Und welchen Einsatz zahlt der Besiegte? Fragte Walter. Wenn ich verliere, kriegt ihr meine Fiedel, erwiderte Ofterdingen. Oder nein, wir setzen unsere Pferde. Ich habe gehört, Walter braucht dringend ein neues. Fahrt zur Hölle. Was hattet ihr denn im Sinn, werter Herr Kanzler? Euren Kopf, antwortete der Schreiber leise. Die anderen starrten ihn schweigend an. Ofterdingen nahm einen großen Schluck von seinem Wein und kicherte dabei so lange, bis auch er begriff, dass es dem Schreiber ernst war. Der Verlierer stirbt. Ein Henker soll seinen Kopf vom Rumpf trennen.
Bei demokratischen Abstimmungen werden Verlierer nicht geköpft, aber eine Niederlage kann das politische Überleben durchaus erschweren. Also wählen, bis es passt. Demokratieversuche in Thüringen. Fragt sich nur, wem muss es denn eigentlich passen? Das ist für die CDU in Thüringen der Kern des Problems. Denn von Berlin kommt das strikte Motto, wir kooperieren weder mit dem linken Rand noch mit dem rechten. Nur das passt halt nicht zu dem Wahlergebnis in Thüringen. CDU und Linke hätten ja rein mathematisch eine stabile Regierung bilden können. Daraufhin hat heute nochmal die ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hingewiesen, eine Duzfreundin des linken Bodo Ramelow. Doch in Berlin stoßen diese Vorschläge auf taube Ohren. Man hat viel Druck ausgeübt auf die Landespolitik. Das zeigt uns Alexandra Bauer.
Es hagelt Kritik nach der Wahl in Thüringen am 5. Februar. Thomas Kemmerich ist mit AfD-Stimmen neuer Ministerpräsident geworden. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer meldet sich als eine der Ersten zu Wort. Aus Straßburg warnt sie vor einer Zusammenarbeit mit Kemmerich und erinnert an den Bundesparteitagsbeschluss. Keine Zusammenarbeit mit links und rechts.
Dies ist kein guter Tag. Dies ist kein guter Tag für Thüringen. Dies ist kein guter Tag für das politische System in Deutschland. Es war aus meiner Sicht falsch, dass sich der thüringische Ministerpräsident ohne eigene Mehrheit zur Wahl gestellt hat. Es ist genauso falsch, dass es jetzt einen Ministerpräsidenten gibt, der mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist.
Einen Tag nach der Wahl reist Kramp-Karrenbauer persönlich nach Erfurt, will Parteifreunde vor Ort von einer Neuwahl überzeugen. Die Krisensitzungen laufen bis tief in die Nacht erfolglos. Die Kritik an CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wächst, auch in den eigenen Reihen. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, wirft ihr Führungsversagen vor, spricht sich nicht für Neuwahlen, sondern für die Bildung einer Expertenregierung aus. Am nächsten Tag das Machtwort von Merkel. Aus dem Ausland nennt sie die Wahl Kemmerichs unverzeihlich, fordert eine Neuwahl.
Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf.
Der Thüringer CDU-Landesfraktionschef Mike Moring kündigt seinen Rücktritt an. Ministerpräsident Kemmerich folgt, bleibt allerdings geschäftsführend im Amt. Kramp-Karrenbauer kündigt am 10. Februar an, den CDU-Parteivorsitz aufzugeben und verzichtet darauf, eine Kanzlerkandidatur anzustreben. In Thüringen einigen sich Linke, SPD, Grüne und CDU in den folgenden Wochen nach langem Hin und Her auf eine Übergangsregierung unter dem linken Politiker Bodo Ramelow. Bis zur Neuwahl im April 2021 soll er regieren, mit zumindest indirekter Hilfe der CDU. Für Generalsekretär Paul Ziemiak ein inakzeptabler Vorschlag.
Versteht für mich, dass eine Wahl von Herrn Ramelow mit den Beschlüssen der CDU Deutschlands nicht vereinbar ist. Wer Herrn Ramelow als Kandidaten der Linken zum Ministerpräsidenten wählt, verstößt gegen die Beschlüsse der CDU.
Am politischen Aschermittwoch distanzieren sich auch diejenigen, die künftig eine führende Rolle in der CDU spielen wollen, von jeglicher Zusammenarbeit mit AfD und Linker. Jens Spahn, Friedrich Merz und Armin Laschet. Und auch Norbert Röttgen hält Ramelow nicht für einen moderaten Ministerpräsidenten, mit dem die CDU zusammenarbeiten könnte.
Wir würden uns sonst als CDU aufgeben, preisgeben in dem, was uns ausmacht. Und manchmal muss man auch Nachteile, machttaktische Nachteile hinnehmen, wenn es um wirkliche Grundsätze geht.
Je näher die Ministerpräsidentenwahl rückt, umso kreativer werden die Vorschläge. Der Chef der Jungen Union Kuban fordert die Parteikollegen dazu auf, bei der Wahl den Plenarsaal zu verlassen. Auch heute am Wahltag appelliert die CDU-Bundesspitze, an ihrem Parteitagsbeschluss festzuhalten. Zumindest in den ersten beiden Wahlgängen gibt es genauso viele Enthaltungen wie Mitglieder in der CDU-Fraktion.
So konnte die CDU heute zumindest ihr Gesicht wahren, aber sie hat bereits einen hohen Preis bezahlt. Die Parteivorsitzende geht von Bord zu einem Zeitpunkt, der unglücklicher kaum sein kann. Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
In Ihrem letzten Aufsatz zu diesem Thema beschreiben Sie die CDU als die nützlichen Idioten für die AfD. Das ist eine harte Formulierung. Was ist Ihr Vorwurf an die CDU?
Ja, leider trifft dieser Vorwurf, denn das haben wir heute ja genau erlebt. Das, was am 5. Februar, und das war der große Sündenfall, übrigens nicht nur der CDU, sondern genauso der FDP, also genau derer, die sich bis dato als das bürgerliche Lager beschrieben haben, der große Sündenfall bestand genau darin, das zu tun, was man heute vermieden hat, nämlich sich nicht der Stimme zu enthalten im dritten Wahlgang, sondern dann gemeinsam mit den Stimmen der Höcke AfD den Kandidaten Kemmerich zu wählen. Dadurch ist der ganze Kladderadatsch in Gang getreten worden. Dadurch hat gewissermaßen die Kettenreaktion stattgefunden. Das war der Sündenfall. Dann kam die Hilflosigkeit von Annegret Kramp-Karrenbauer, ihr Autoritätsverlust, sich nicht in Thüringen durchsetzen zu können, daraufhin der Rücktritt. Und man muss ironischerweise sagen, hätte Annegret Kramp-Karrenbauer wenige Wochen davor angefangen, nach Thüringen zu fahren und hätte sie genau das, was ja minutiös von den Vordenkern auf der rechten Seite vorgedacht war, hätte sie das nachvollzogen, dass genau diese Spiele, wie man mithilfe der AfD zu einem Ministerpräsidenten kommen kann, hätte sie das durchkreuzt und klar gemacht, dass es nicht möglich ist, ohne gegen Beschlüsse der CDU zu verstoßen, einen Kemmerich mit den Stimmen der AfD zu wählen, dann hätte all das nicht stattgefunden. So hat man sich tatsächlich zu nützlichen Idioten für die AfD machen lassen.
Das heißt, AKK, wie man sie nennt, ist naiv in die Sache reingegangen oder hat man auch damit spekuliert, na, vielleicht wird die Aufregung so groß nicht sein?
Nein, das hat man alles völlig und gewaltig unterschätzt. Und das zeigt in der Tat die von Sergej Lochthofen angesprochene Entfernung der CDU, die ja immer noch in hohem Maße eine Westpartei ist, die übrigens auch das genau durch die Kandidaten, die jetzt antreten, alles Männer aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen dokumentiert. Es zeigt die Ferne der CDU zu dem, was im Osten stattfindet. Die CDU, da übrigens das gesamte Konrad-Adenauer-Haus, hat völlig unterschätzt, wie, ich sage, selbstständig, übrigens in einem fatalen Sinne selbstständig, auch hochgradig, übrigens opportunistisch, die Thüringer CDU operiert, denn ihr Hauptinteresse bestand darin, ihre eigenen Abgeordneten-Sitze zu sichern. Das war der Hauptgrund, warum man danach beispielsweise auch das Angebot der Linkspartei, dann ja sogar Frau Lieberknecht, die ehemalige CDU-Ministerpräsidentin, zu wählen, warum man das ausgeschlagen hat. Auch das war Ausdruck des Opportunismus, aber all dem hat das Adenauerhaus viel zu lange tatenlos zugesehen und dadurch hat sich die gesamte CDU letztlich von der AfD vorführen lassen. Sie ist auf die Leimroute der AfD gegangen, wie es Herr Althaus, der ehemalige Ministerpräsident in Thüringen, sagte. Das ist der Sündenfall gewesen und damit hat man sich, wie gesagt, zu den nützlichen Idioten machen lassen.
Was bedeutet nun der heutige Tag für die CDU? Die ganz große Blamage ist ausgeblieben, weil sie eben ihrer Bundeslinie treu geblieben ist?
Das in der Tat ist genau so gewesen. Die AfD hat es nicht noch ein zweites Mal geschafft, die CDU in die Falle zu locken. Die CDU hat in der Tat, und das war übrigens auch am Ende die Größe von Herrn Ramelow, der ja zeitweilig, und das muss man ihm zum Teil oder seiner Partei vorwerfen, die CDU ja jedenfalls sogar drängte, dass sie mit Ramelow und mit der Linkspartei würde stimmen müssen. Da hat man einen gewaltigen Druck auf die CDU in Thüringen ausgeübt. Das alte Ergebnis, das fehlgegangene Ergebnis, die Wahl von Kemmerich zu heilen, das war immer der Begriff. Das war natürlich insofern verhängnisvoll, weil man damit die Thüringer CDU in die Lage gebracht hätte, tatsächlich gegen den Bundesbeschluss zu verstoßen, der ja keine Petitesse ist. Dass die CDU nicht ohne weiteres mit der Linkspartei koalieren bzw. sie dulden kann, ist eine Sache, die man aus der Tradition des Verhältnisses dieser beiden Parteien, vor allem zur Linkspartei als der Nachfolgepartei der SED, verstehen muss. Fatalerweise übrigens muss man allerdings der CDU Ost den Vorwurf machen, dass sie sich wunderbar als alte Blockpartei in die CDU eingefügt hat. Trotzdem gibt es diesen Beschluss. Und jetzt ist es möglich gewesen, indem auch Ramelow sagte, wir wollen die CDU nicht darauf vergattern, dass sie uns gleich wählt. Konnte er natürlich auch nicht. Aber wir wollen nicht abverlangen, dass sie uns wählt. Es reicht uns die Enthaltung. Das hat die CDU in Thüringen getan. Und dadurch ist der ganz große Kladderadatsch, der in einer Wahl von Ramelow bestanden hätte, ausgeblieben. Sie ist so gewissermaßen gesichtswahrend aus der Lage gekommen. Selbst die AfD, die am Ende ja noch versuchte, das war der Zug im dritten Wahlgang, die CDU dergestalt vorzuführen, das hat Björn Höcke heute noch mal ziemlich scharf versucht, indem er sagte, jetzt wird die CDU, und das ist die Strategie der AfD, den Weg der Democrazia Cristiana gehen, also den Weg der italienischen Christdemokraten, sie wird an Rechtspopulisten alles verlieren. Das war der Versuch, deutlich zu machen, jetzt hat die CDU Ramelow nicht verhindert, sie hätte ja gegen ihn stimmen können. Das wird jetzt also die Intonation der AfD sein. Ja, man hat sich nur seitens der CDU enthalten. Man hat also Ramelow zum Ministerpräsidenten werden lassen. Man hat nicht offensiv gegen ihn gestimmt.
Noch eine kurze Bemerkung zur FDP. Das war ja auch außergewöhnlich. Die waren da, haben aber keine Stimmzettel abgegeben.
Ja, das ist ein Vorgang, der auch in hohem Maße bemerkenswert ist, vor allem aus einem Grund. Die FDP ist ja der eigentliche Verursacher des ganzen Kladderadatsches, wenn ich es so nennen darf. Sie hat allerdings übrigens auch schon mit der ungeheuren Niederlage in Hamburg eine erhebliche Quittung dafür bezahlt. Und jetzt hat sie sich in ganz, wie ich meine, bemerkenswert fataler Weise aus der Affäre gezogen. Sie hat nicht mal einen Stimmzettel abgegeben. Sie hat also auch in erstaunlicher Weise es geschafft, aus der Stoßrichtung zu kommen. Denn die Anfragen an die Kooperationsbereitschaft gingen immer in Richtung der CDU. Es wurde nie gefragt, warum sollte sich jetzt eigentlich nicht die FDP auch zu einer Wahl der Linkspartei verstehen. Sie hat sich gewissermaßen so aus der Affäre gezogen. Allerdings, und das zeigte auch noch einmal die Aussage von Bodo Ramelow, sie hat natürlich mit den ungemeinen Attacken auf Herrn Kemmerich, der ja in infamer Weise auch dann, nachdem er diese Wahl angenommen hatte, meines Erachtens natürlich ein gewaltiger Fehler. Er wurde ungemein seitens linksradikaler Kräfte attackiert. Er musste Personenschutz erhalten. Also will sagen, die FDP ist in gewisser Weise trotz dieses heute desaströsen Verhaltens eines kollektiven Nichtbeteiligens an der Wahl, sie ist eine Geschädigte. Und ich bin ganz sicher, auch die nächsten Wahlen werden für die FDP sehr schwer werden, weil es letztlich auch hier ein Versagen der gesamten Parteispitze war. Auch Christian Lindner hat ja nicht erkannt, dass es hier um eine Kardinalfrage geht, der Demokratie aller konservativ-liberalen Parteien. Wie hältst du es mit der AfD? Vor allem, wie hältst du es mit einer Höcke-AfD in Thüringen, die explizit rechtsradikal ist?
Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herzlichen Dank. Und wir kehren zurück auf die Wartburg. Dort sind 5 Dichter in einen Wettstreit miteinander getreten. Ein 6. Dichter, der blinde Reimer von Hagenau, wurde von ihnen zum Schiedsrichter bestimmt. Und er soll nicht nur entscheiden, wer der Sieger sein soll, sondern auch, wer seiner Ansicht nach am schlechtesten abgeschnitten hat. Und der Schlechteste soll anschließend geköpft werden.
Es ist mir beileibe nicht leicht gefallen, eine Entscheidung zu treffen, sprach Reimer schließlich, indem er unter die Sänger trat. Aber sie muss getroffen werden. Meine Wahl fällt auf dich, Walter.
Du Hundskerl, schoss es aus Walter hervor, das wagst du nicht.
Doch einen Wimpernschlag später hatte er begriffen, dass er Reimer gründlich missverstanden hatte, dass dieser ihn nicht zum Verlierer, sondern zum Sieger des Wettstreits gekürt hatte. Walters giftige Miene verwandelte sich darüber, dass sein alter Rivale ausgerechnet ihn gewählt hatte, in die außerordentlichen Erstaunens. »Und nun deine traurige Pflicht, Reimer«, sagte der Landgraf. »Wen von diesen Vieren trifft das harte Los? Wer wird durch das Schwert des Scharfrichters sterben?« Reimer antwortete, »Heinrich von Ofterdingen.« Die anschließende Sprachlosigkeit war allgemein. Der Verurteilte fand als erstes wieder zu Worten.
»Das ist ein Irrtum«, sagte Ofterdingen.
»Es tut mir leid, Heinrich«, entgegnete Reimer. »Von allen Gedichten war deines das Schwächste.«
»Das Schwächste? Hast du mir überhaupt zugehört? Bist du am Ende auch noch taub geworden?«
»Ich habe dir zugehört, Heinrich. Es ging ja lange genug. Aber die Länge deines Vortrags und die Intensität konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich, verzeih mir, dein Lied schwächer fand als die anderen.«
»Das ist eine Lüge«, donnerte Ofterdingen.
»Mein Urteil steht, Heinrich«, sagte Reimer kopfschüttelnd. »Hab du die Größe, es anzunehmen.«
So also geht es zu in Thüringen. HR2 Kultur, der Tag. So einen Wahlkrimi wie heute haben wir in Deutschland lange nicht erlebt. Aber etwas Vergleichbares gab es durchaus mal vor genau 15 Jahren, fast genau. In Schleswig-Holstein, Stichwort der Heidemörder. Ministerpräsidentin Heide Simonis war damals bei der Wahl völlig überraschend gescheitert, weil ein Abgeordneter ihrer eigenen Partei seine Stimme verweigert hat. Jürgen Schindler erinnert an diesen denkwürdigen Tag.
Morgens um 9:30 in Kiel.
Da ist die Welt noch in Ordnung. Ob rot, ob schwarz, ob grün, ob gelb. In Eintracht nehmen die Abgeordneten an einem ökumenischen Gottesdienst teil.
11:40 Uhr.
Auch im Landtag bleibt es vorerst harmonisch. Martin Kallenburg von der CDU wird mit einem Traumergebnis zum Landtagspräsidenten gewählt.
Mit Ja haben gestimmt 60 und mit Nein 9.
Nach seiner Vereidigung übernimmt Kallenburg den Ablauf und erklärt erstmal die Spielregeln.
Der Stimmzettel enthält ein Markierungsfeld für den Kandidaten Carstensen, die Kandidatin Simonis sowie eine Möglichkeit, sich der Stimme zu enthalten.
Alles geht nach Protokoll. Die Abgeordneten werden namentlich aufgerufen und geben ausnahmslos gültige Stimmzettel ab. Heide Simonis wirkt gelöst, Peter Harry Carstensen harrt zuversichtlich dem Ergebnis.
13:33 Uhr.
Die Stimmen sind ausgezählt.
Für den Abgeordneten Carstensen haben gestimmt 33. Für die Abgeordnete Simonis haben gestimmt 34. Enthaltungen 2. Im ersten Wahlgang hat keiner der beiden Kandidaten die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Landtages auf sich vereinigt.
Ein Raunen geht durch den Saal. Heidi Simonis ringt nach Luft. Verwirrung bei CDU und FDP. In beiden Lagern hat es jeweils einen Abweichler gegeben. Unverzüglich beginnt der zweite Wahlgang.
14 Uhr.
Der Landtagspräsident ruft die Abgeordneten zurück in den Sitzungssaal. Gebannte Stille.
Für den Abgeordneten Carstensen haben gestimmt 34. Für die Abgeordnete Simonis haben gestimmt 34. Enthaltungen eine.
Damit hatte wirklich keiner gerechnet. Ein dritter Wahlgang steht an. Nun reicht die einfache Mehrheit.
14.15 Uhr.
Alle Augen hängen an den Lippen von Landtagspräsident Kallenburg, als der zum dritten Mal ansetzt, das Ergebnis bekannt zu geben. Doch es kommt zum Patt. 34 zu 34 Stimmen. Heide Simonis erstarrt, blickt blass in die Runde und verlässt zügig den Sitzungssaal. Die CDU sieht weiterhin Chancen, den Ministerpräsidenten zu stellen. Der Ältestenrat kommt zusammen.
16 Uhr und 19 Minuten.
Ein vierter Wahlgang bringt dieses Ergebnis.
Für den Abgeordneten Carstensen haben gestimmt 34. Für die Abgeordnete Simonis haben gestimmt 34. Enthaltungen eine.
Nach diesem Unentschieden tritt noch einmal der Ältestenrat zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten.
18 Uhr.
Der Landtag beschließt, die Sitzung zu vertagen.
Damit hatte die Ministerpräsidentin im Traum nicht gerechnet. Eine ihrer eigenen Leute war ihr in den Rücken gefallen. Der Name des Heidemörders ist bis heute nicht bekannt. Heide Simonis zog sich aus der Politik zurück. Die SPD bildete in Schleswig-Holstein eine große Koalition unter dem CDU-Ministerpräsidenten Carstensen. So weit kann es also gehen mit der Freiheit des Abgeordneten. Professor Herfried Mündler, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Abgeordnete ist frei in seiner Wahlentscheidung. Die Wahl eines Ministerpräsidenten ist geheim. Wie frei waren die Abgeordneten in Erfurt-Heuchte wirklich?
Naja, nun, sie waren so frei, wie sie frei sein können oder wie sie sich frei fühlen. Aber das, sozusagen das Gewissen oder die Freiheit des Abgeordneten ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich nicht nur als Einzelner im Landtag ist, sondern in der Mehrheit eine Fraktion bildet. Und erst diese Gruppierungen ist die Voraussetzung dafür, dass ein politischer Wille formulierbar ist und dass auch so etwas wie ein Kampf um die Macht stattfinden kann. Also es gibt immer dieses Wechselspiel zwischen der Freiheit des einzelnen Abgeordneten. Aber wenn wir die uns für 100 oder x Abgeordnete vorstellen, wird daraus eben keine Politik, nicht mal ein Konzert. Und auf der anderen Seite eben das Zusammenwirken von mehreren entlang den Vorgaben eines Fraktionsvorsitzenden oder eines Parteivorsitzenden oder eines Gremiums.
Das heißt, die Fraktionsdisziplin ist wichtiger als die Freiheit des Abgeordneten. Ist das eine Idealisierung?
Ja, in der Regel ist sozusagen in der politischen Wirklichkeit ist sie in der Regel wichtiger. Aber gerade das Beispiel des sogenannten Heidemörders zeigt ja, die Freiheit des einzelnen Abgeordneten ist unaufhebbar, da ja eben geheim abgestimmt wird. Und da kann man nun Vermutungen anstellen, wer das möglicherweise gewesen ist, der da ausgeschert ist. Aber diese Vermutungen bleiben so lange vage, wie der Betreffende sich nicht bekennt. Und dazu kann er ja nicht gezwungen werden. Also insofern, im Prinzip ist es ein Gleichgewicht. Und es ist in gewisser Hinsicht auch das Kalkül eines jeden Abgeordneten, ob er sagt, aber in dieser Frage will ich mit der Mehrheit meiner Partei nicht stimmen. Und das muss jetzt auch gar keine Gewissensfrage unbedingt sein, sondern kann auch darin liegen, weil ich der Überzeugung bin, dass das Ergebnis, das dabei herauskommt, nicht zum Besten meines Landes ist und ich das vielleicht nicht verantworten kann und er insofern in eine andere Richtung geht.
Beim letzten Wahlgang in Erfurt vor 4 Wochen, da wurde der FDP-Politiker Kämmerich gewählt. Das war ja ebenfalls frei und geheim. Und dann ging der Aufschrei durch das Land, weil zum ersten Mal ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD ins Amt kam. Die Kanzlerin sagte daraufhin, das muss rückgängig gemacht werden. Und manche fragten dann laut, ist das denn demokratisch?
Naja, das kann man schon sagen. Ich meine, gut, Beschlüsse kann man aufheben. Wahlen sind Wahlen, aber natürlich können die Gewählten dann auch zurücktreten. Und was hierbei eine Rolle gespielt hat, entscheidende Rolle gespielt hat, war das Abwägen dieses unvorhersehbaren und vermutlich auch von FDP und CDU so unbeabsichtigten Wahlergebnisses angesichts der Kosten, die beide Parteien durch Thüringen auf Bundesebene Prospektive haben würden, und dass das nicht ganz kostenfrei abgegangen ist, hat ja dann auch die Bürgerschaftswahl in Hamburg mit den entsprechenden Abstrafungen beider Parteien gezeigt.
Die AfD konnte diese Empörung nutzen als Beleg dafür, ihr wählt so lange, bis euch das Ergebnis passt, und sie bekommt dafür auch Zustimmung.
Naja, also da muss man schon sagen, diese Behauptung der AfD ist das, was man einen performativen Widerspruch nennt. Das heißt sozusagen, man behauptet etwas, aber tut gleichzeitig etwas ganz anderes. Eine Fraktion, die einen nicht besonders bekannten Mann aufstellt, Kindervater hieß der, glaube ich, und den zweimal wählt und im dritten Wahlgang dann ganz geschlossen überwechselt, um Herrn Kemmerich zu wählen, ist eine hochgradig disziplinierte Partei, die sozusagen fast auf Kommando wie ein militärischer Verband agiert hat. Und wenn die jetzt auftritt und also irgendwelche Lobeshymnen auf selbstständige Abgeordnete und ihre Freiheit anstimmt, dann ist das eigentlich nur ein ganz schlechter und überhaupt nicht wohl intonierter Gesang, der da zu hören ist. Das, denke ich, kann man eigentlich als ziemlich durchschaubare Propaganda abtun.
Nun will auch der Verfassungsschutz den nationalen Flügel der AfD unter Beobachtung stellen. Was wird sich dadurch ändern?
Naja, also vermutlich wird zunächst einmal die Gruppierung innerhalb der AfD die Sprachregelungen ausgibt, die also versucht, gewissermaßen die Gründe, die zu dieser Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes geführt haben, etwas in den Hintergrund zu schieben, bestimmte Äußerungen zu unterlassen und derlei mehr. Diese Gruppierung wird für einige Zeit mehr Macht und Einfluss haben. Das, denke ich, ist das Wesentliche. Also, dass dadurch sich in Thüringen Wähler motiviert fühlen, diese Partei nicht zu wählen, ist, glaube ich, schwer vorstellbar. Denn jedem, der zur Wahl gegangen ist in Thüringen und der die AfD gewählt hat, wusste jedenfalls, wen er wählt. Das ist oft genug und deutlich genug gesagt worden. Und wenn diese Wähler sich daran nicht gestoßen haben, dann sind es offenbar Wähler, die mit der Verfassung dieses Landes nur wenig im Sinn haben.
Der Politikwissenschaftler Herfried Münzler, herzlichen Dank. Und wir hören einen weiteren Ausschnitt aus dem Roman Krieg der Sänger von Robert Löhr. Es geht um den Dichterwettstreit auf der Wartburg in Thüringen im Jahr 1206 unter der Schirmherrschaft des Landgrafen Hermann. Wer bei diesem Wettbewerb am schlechtesten abschneidet, der soll geköpft werden. Und der zum Schiedsrichter bestellte Reimer von Hagenau hatte den Dichter Heinrich von Ofterdingen dazu verurteilt. Jahrhunderte später erfährt Martin Luther während seines Aufenthaltes auf der Wartburg diese Geschichte aus dem Mund des Teufels, der ihm erscheint. Und als er dem Teufel einige Fragen dazu stellt, erzählt der ihm, was damals hinter den Kulissen passiert ist.
Ich verstehe freilich nicht, wie mich diese Erzählung von der Hinterlist des Menschen überzeugen soll. Sechs Männer geraten in Streit und fordern einander zu einem tödlichen Wettstreit heraus. Einer von ihnen verliert und wird vereinbarungsgemäß geköpft. Niemand wurde Unrecht getan. Schmunzelnd gab der Teufel die Schalen seiner geknackten Haselnüsse in die Glut, die im Ofen glomm, und fegte sich die Krümel vom Gewand. »Du bist ebenso arglos wie Ofterdingen und die Sänger, scheint's. Was meinst du?« »Hast du es denn nicht begriffen? Das Ganze war ein Komplott gegen Heinrich von Ofterdingen, angezettelt vom Landgrafen höchstpersönlich und durchgeführt von seinem ach so tugendhaften Schreiber. Die Einladung zu einem Sängergipfel, zu einem Symposion der deutschen Dichter, war reiner Vorwand, eine Falle, bei der die anderen Sänger nur als Staffage dienten oder, besser noch, als der ausgelegte Köder. Gastrecht, Redefreiheit, Burgfrieden, Lug und Trug. In dem Moment, wo der Ofterdinger seinen Fuß in die Wartburg setzte, stand fest, dass er sie nicht wieder lebend verlassen sollte. Hermann hatte nicht einen einzigen Tag vergessen, wie ihn der Ofterdinger vor dem König verhöhnt hatte. Aber die Sänger waren doch gar nicht zu einem Wettstreit auf Leben und Tod eingeladen gewesen. Der Einfall dazu entstand erst später, zufällig aus dem Streit. Jeder Streit wäre dem Schreiber als Vorwand recht gewesen. Er musste ihn nur klug anfachen und schüren, erwiderte der Teufel. Alle Vorschläge, den Sängerwettstreit betreffend, kamen doch von ihm. Heinrich von Ofterdingen musste nur noch darauf eingehen. Und weil man sich auf seine Arroganz und seinen Ehrgeiz verlassen konnte, tat er es auch. Und Hermanns Plan ging auf.
Aber hier irrt der Teufel, der Plan des thüringischen Landgrafen ging nicht auf. Heinrich von Ofterdingen hat es geschafft, nicht geköpft zu werden. Wie ihm das gelungen ist, können Sie im Roman von Robert Löhr nachlesen. Krieg der Sänger, HR2 Kultur der Tag. Und hier noch ein Beispiel für das Versagen von Demokraten, gleich bei uns vor der Haustür. Noch nie hat sich die Weltöffentlichkeit dafür interessiert, wer denn der Ortsvorsteher in Altenstadt-Waldsiedlung sein möge, bis zu dem Tag, an dem ein NPD-Mann in dieses Amt gewählt wurde. Schlicht und einfach, weil es niemand anders machen wollte. Klaus Bradella.
Von den anwesenden 8 Mitgliedern duckten sich alle weg, nur einer nicht, Stefan Jaksch. Der stellvertretende Landesvorsitzende der NPD wohnt in der Waldsiedlung und gehört seit Jahren bereits dem Ortsbeirat an. Die Wahl ging dann ganz schnell über die Bühne. Jaksch wurde einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt, mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP. Als dies einen Tag später in den Parteien vor Ort bekannt wurde, löste es einen Sturm der Entrüstung aus. Altenstadt sozialdemokratischer Bürgermeister Norbert Siguda konnte es nicht fassen.
Unfassbar, ganz schlimm, dass jetzt ein NPDler in diese Spitzenfunktion eines Ortsbeirates hineingewählt wurde, macht einfach nur betroffen und fassungslos.
Besonders erschüttert war Siguda darüber, dass der NPD-Mann mit den Stimmen von Sozialdemokraten gewählt wurde. Denn Jaksch, so weiß Andreas Balser von der antifaschistischen Bildungsinitiative im Wetteraukreis, sei nicht nur ein einfaches NPD-Mitglied.
Stefan Jaksch tritt geschickt öffentlich auf, er tritt nett, freundlich auf. Andererseits wurde aber mehrfach in Verfassungsschutzberichten des Landes Hessens erwähnt. Er ist Anmelder von eindeutigen rechtsextremen Demonstrationen. Er ist Redner auf rechtsextremen Demonstrationen. Er läuft in NPD-Schutzzonenmontur mit seinen Kameraden durch hessische Innenstädte. Er plakatiert, er verteilt Flyer. Dabei tritt er auch teilweise sehr aggressiv auf.
Die Nachricht seiner Wahl verbreitete sich in Windeseile nicht nur in der ganzen Republik. Verwunderte Berichte in der New York Times, im Pariser Le Figaro, der Jerusalem Post oder der italienischen La Repubblica machten das 2.500 Seelendorf-Waldsiedlung weltweit bekannt. Und die Reaktion kam bis aus den Spitzen der Parteien. Ob SPD-Generalsekretär Klingbeil, Parteivize Stegner, CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer oder CDU-Generalsekretär Ziemiak, sie alle waren genauso entsetzt wie der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Buschmann. Die einhellige Forderung: Das muss rückgängig gemacht werden. Zu diesem Zeitpunkt war Altenstadts Bürgermeister Siguda schon längst dabei, eine Lösung zu finden.
Es gilt jetzt, das Unfassbare wenigstens zu korrigieren. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran, dass wir schnellstmöglich diese unfassbare Entscheidung korrigieren.
Nach mehreren Rücktritten im Ortsbeirat wurde Jaksch dann einige Wochen später unter großem Medieninteresse wieder abgewählt. Bei der Bevölkerung in der Waldsiedlung stieß dies auf geteiltes Echo.
Wir kennen den Herrn Jaksch als unauffälligen, er hat halt die verkehrte Partei.
Das wird nicht so schnell behoben werden können, der Schaden, der im Augenblick angerichtet wurde.
Ich finde es ein Unding, wenn erst gewählt wird und dann passt es irgendeiner Nase nicht, dass eine Neuwahl gemacht wird. Er soll ja nur für uns Bürger von der Waldsiedlung da sein.
Ein Desaster für die Gemeinde.
Also Affentheater. Die Presse hat das ziemlich hochgespielt und finde es eigentlich furchtbar, dass meine Waldsiedlung mittlerweile angesprochen wird, dass man Nazi ist.
Anstelle von Jaksch leitet nun eine 22-jährige Studentin von der CDU das Gremium mit der nicht ganz leichten Aufgabe, den zerrissenen Ort wieder zu einen. Denn der Fall wird nun auch noch ein juristisches Nachspiel haben. Stefan Jaksch hat gegen seine Abwahl vor dem Gießener Verwaltungsgericht geklagt.
Es war jedem bekannt im Vorfeld, in welcher Partei ich bin. Es wurde öffentlich ganz klar ausgeführt, dass es nur um meine parteipolitische Betätigung ging. Und somit wurde ich im Grunde wegen meiner Betätigung in der politischen Partei behindert und benachteiligt. Und deswegen, glaube ich, wird das Verwaltungsgericht Gießen das genauso sehen.
Terminiert ist das Verfahren bisher noch nicht. Die Altenstädter Waldsiedlung wird daher vorerst nicht zur Ruhe kommen.
Noch so ein Beispiel für eine demokratische Wahl, die rückgängig gemacht wurde, weil das Ergebnis nicht gepasst hat. Professor Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Was wir in Thüringen erlebt haben, ist ein Extremfall für eine Entwicklung, die wir auch anderswo sehen können. Die politischen Ränder links und rechts werden immer stärker und die Mitte, die politische, wird immer kleiner. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Also zumindest muss man sagen, dass man von der politischen Mitte auch immer weniger hört. Also tatsächlich in Thüringen ist sie tatsächlich auch von der Mandatsverteilung her kleiner. Aber insgesamt in der Gesellschaft würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Mitte jetzt per se kleiner wird, aber wir hören weniger von ihr. Warum hören wir weniger von ihr? Und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage. Weil wir tatsächlich, also die Polarisierer treten natürlich auch mal ganz anders auf. Die sind wesentlich lauter. Und auch die Medien und die gesamte Öffentlichkeit achtet natürlich auch auf die polarisierenden Stimmen stärker und natürlich auch auf die polarisierenden Mandatsvertreter. Also insofern ist das zum Teil faktisch, dass die Wähler entsprechend abstimmen und dass die Parteien an den Rändern eher gestärkt werden. Aber zum Teil unterliegen wir natürlich auch noch ein bisschen einer Wahrnehmungsverfälschung, indem wir denken, jetzt spinnen alle und wir hören von den moderaten Leuten viel zu wenig.
Und die beiden großen Volksparteien sind in den letzten 20 Jahren immer weiter in die Mitte gerückt. Man kann sie teilweise kaum noch auseinanderhalten. Ist das vielleicht unter diesem Aspekt ein Fehler gewesen?
Das ist natürlich ein Problem und Sie haben recht, man kann es auch als Fehler bezeichnen, aber man muss natürlich schon auch sagen, das ist ja nichts, was sich die beiden großen Parteien selbst so rausgesucht haben. Wir als Gesamtheit der Wählerschaft haben im Grunde ja vor allem bei der letzten Bundestagswahl, aber das war nicht das einzige Mal, im Grunde ja in einer Weise in unserer Summe abgestimmt, dass den beiden großen Parteien nichts anderes übrig blieb, als in eine große Koalition zu gehen. Das hat dann wiederum zur Folge, dass man sich arrangieren muss, dass man sich im Grunde aufeinander zubewegen muss und dass man dann natürlich auch schwerer unterscheidbar ist. Zusätzlich, wenn wir uns daran erinnern, die sogenannte Flüchtlingskrise im Jahr 2015, da war die öffentliche Wahrnehmung, damals war ja die AfD noch nicht im Bundestag vertreten, dass im Grunde die Parteien sich tatsächlich inhaltlich, zumindest in der Flüchtlingsfrage mit Ausnahme der CSU, sehr einig sind. Ist ein fataler Eindruck, aber man muss immer auch sehen, zum Teil überlassen wir tatsächlich oder lassen wir den Parteien gar keine andere Chance, weil eben die Mandatsverteilung keine kleinen Koalitionen mehr möglich macht.
Kann man diesen Prozess irgendwie rückgängig machen?
Wir würden uns alle wünschen, dass die Parteien wieder stärker voneinander zu unterscheiden sind, dass jetzt natürlich verständlicherweise die meisten Parteien in der sogenannten politischen Mitte aktiv sind, ist klar, das sind die meisten Wähler. Aber natürlich wäre wünschenswert, dass die Parteien wieder klarere Profile einnehmen. Das ist dann möglich, wenn wir sie als Wähler nicht in ungewollte und ungewünschte Koalitionen reinzwingen.
In Altenstadt wurde nur deshalb ein NPD-Mann zum Ortsvorsteher gewählt, weil kein anderer das machen wollte. Das sagt doch auch was aus. Machen wir es uns ein bisschen einfacher, wenn wir über die Politiker schimpfen?
Meines Erachtens schon. Also ich meine, gerade auf der kommunalen Ebene geraten natürlich Politiker, Kommunalpolitiker ganz häufig unter Druck durch die sozialen Netzwerke, die digitalen Netzwerke. Und dann muss man sich manchmal auch nicht wundern, wenn rechtschaffene, wohlmeinende Politiker solche Ämter gar nicht mehr wahrnehmen wollen. Also das liegt tatsächlich auch an uns als Öffentlichkeit, wie wir mit Politikern umgehen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich von Gremien schon erwarten, selbst auf kommunaler Ebene, wo nur Ehrenamtler aktiv sind, dass sie doch auch stärker darüber nachdenken, was das eigene Verhalten, die Wahl eines Ortsvorstehers dann für Auswirkungen hat. Also das kann man den Leuten schon zumuten. Also insofern, da wurden Fehler von verschiedenen Leuten gemacht.
Sowohl rechtsaußen als auch linksaußen, heißt es immer, sind ganz viele Protestwähler zu finden. Wie kann man dieses Wählerpotenzial zurückgewinnen?
Protestwähler haben natürlich ganz unterschiedliche Motive. Diejenigen, die jetzt im Grunde ja vielleicht auch zur AfD gegangen sind, weil sie eben sagen, der Staat ist nicht handlungsfähig genug, der ist zu schwach. Die Politik sagt, Grenzen kann man nicht kontrollieren, zumindest hat man das 2015 gesagt. Also ich denke mir schon, dass man denen dann auch demonstrieren kann, dass es sehr wohl möglich ist, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie tatsächlich auch wieder handlungsfähig zu sein. Also dem kann man sicherlich etwas entgegenwirken. Aber wir müssen gleichzeitig dann natürlich auch die Parteien ermahnen und die Volksparteien vor allem, man darf auch nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen. Gerade in Zeiten der Globalisierung, der Europäischen Union, wo so vieles voneinander abhängig ist, ist es dann auch wiederum falsch, den Bürgern zu sagen, naja, wir sind die Problemlöser für alle. Also auch da ist es wieder so, dass im Grunde unterschiedliche Seiten Fehler machen. Die Parteien versprechen zu viel, gleichzeitig erwarten wir als Bürger zu viel. Also man muss den Protestwählern dann auch deutlich machen, dass nicht alles machbar ist. Es geht nicht der starke, durchsetzungsfähige Staat, der ganz schnell handelt, der aber gleichzeitig in jeder Hinsicht transparent ist, in jeder Hinsicht ganz, ganz schnell handelt und dann auch noch immer alle Bürger beteiligt. Das geht nicht. Und Politik hat auch die Aufgabe, das den Leuten zu sagen. Und die Wähler müssen dann aber auch zuhören. Also gegenseitiges Zuhören wäre unter Umständen vielleicht auch ein ganz gutes Rezept, um Protestwähler auch wieder zurückzugewinnen.
Das war Professor Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Vielen Dank. Und zum Schluss wollen wir noch auf ein letztes parlamentarisches Drama schauen, das inzwischen fast vergessen ist. Heute können wir darüber schmunzeln. Bei der Wahl von Bundespräsident Gustav Heinemann wurde ein Abgeordneter sogar im Rollstuhl an die Wahlurne gekarrt, damit er seine Stimme abgeben kann. Warum wohl? Oliver Glab erinnert uns.
Es stand viel auf dem Spiel am 5. März des Jahres 1969. Die SPD sah zum ersten Mal die Chance, das Amt des Bundespräsidenten mit einem der ihren zu besetzen, mit Gustav Heinemann. Aber die Mehrheitsverhältnisse waren knapp und es kam auf jede einzelne Stimme an. Von den insgesamt 449 SPD-Leuten in der Bundesversammlung hatten sich schon 6 als nicht transportfähig erkrankt gemeldet. Und dann fehlte plötzlich noch einer beim Zählappell am Morgen der Wahl. Kurt Gscheidle, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Postgewerkschaft und SPD-Bundestagsabgeordneter. Am Vortag hatten ihn noch mehrere Genossen in Berlin ankommen sehen, aber seitdem war er verschwunden. Herbert Wehner, der gefürchtete Zuchtmeister der SPD-Bundestagsfraktion, ließ in ganz Berlin Suchtrupps ausschwärmen und einer dieser Suchtrupps wurde fündig. In einem Krankenhaus. Denn dorthin war der Abgeordnete Kurt Gscheidle in der Nacht zuvor gebracht worden, nachdem man ihn bewusstlos, blutend und um 500 Mark Bargeld leichter vor der Babalu-Bar gefunden hatte, einem Striptease-Lokal am Stuttgarter Platz. Wie die Wochenzeitung Die Zeit kurz darauf berichtete, soll ein Hotelportier dem vergnügungssüchtigen Abgeordneten aus dem Schwabenland diese Adresse genannt haben. Und was hätte wohl einladender auf den gebürtigen Stuttgarter Gscheidle wirken können als ein Etablissement am Stuttgarter Platz? Einladend war er dann allerdings selbst für diejenigen, die ihn nach dem Besuch des Lokals niederschlugen und dabei um 500 Mark Bargeld erleichterten. Vielleicht, so meinte die Autorin des Zeitartikels, hätte der Herr Abgeordnete für den Rückweg ins Hotel besser ein Taxi genommen, statt darauf zu bestehen, sich die, Zitat, gesunde Schwere für die letzten Stunden seines Nachtschlafes zu Fuß zu besorgen. Zur Wahl des Bundespräsidenten fuhr Gscheidle dann im Rollstuhl vor, fügte die Zeitautorin hinzu. Und genau so war es. Denn kaum hatte der Suchtrupp der SPD-Fraktion den verlorenen Wahlmann gefunden, kannte Herbert Wehner keine Gnade. Wichtige Körperteile sind nicht betroffen, befand der Zuchtmeister mit Blick auf den Kopfverband seines Genossen und ließ den schwer lädierten Wahlmann Kurt Gscheidle tatsächlich im Rollstuhl bis an die Wahlurne karren. Nach dem Motto, erkrankt, aber sehr wohl transportfähig. 3 Wahlgänge lang tat Gscheidle seine Schuldigkeit und dann war Gustav Heinemann mit der erwarteten knappen Mehrheit zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Von da an übrigens fand die Wahl des Staatsoberhauptes bis zur Wiedervereinigung nicht mehr in Berlin, sondern nur noch in Bonn statt, wo die Versuchungen für Wahlmänner vielleicht geringer sind. Denn Bonn ist ja angeblich eine Abkürzung für Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben.
Wählen, bis es passt. Demokratieversuche in Thüringen. Die nächste reguläre Wahl dort soll nun in einem guten Jahr stattfinden, in der Hoffnung, dass sich der politische Rauch bis dahin verzogen hat. Warten wir es ab. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.